Habt ihr je Mangel gehabt? Also, glücklich ist, wer so sagt. Hast du je Mangel gehabt? Wahrscheinlich fällt dir schon mal ein, ja, das und das und das. Und wenn ich euch jetzt viel Zeit geben würde, dann wäre eure Liste irgendwann bei 20 Sachen, die hätte ich noch gern. Die wollte ich schon immer haben. Habt ihr je Mangel gehabt? Das hat Jesus mal seine Jünger gefragt. Und? Man glaubt es kaum, die Antwort war, nein, keinen. Und die Antwort, die hat mich schon immer irritiert. Also, wie soll denn das gehen, keinen Mangel zu haben? Die waren mit einem Wanderprediger unterwegs. Die haben nicht gewusst, wo sie abends irgendwie ein Bett finden. Was der nächste Tag bringt und die nächste Woche haben sie schon gar nicht gewusst. Und sie sagen, wir hatten keinen Mangel. Also, wie kann das gehen oder wie können wir die Spur kriegen? Wollen wir mal uns gemeinsam auf diesen Weg machen? Und vielleicht kann uns Paulus helfen. Der hat nämlich gesagt, also ich habe das gelernt, mir genügen zu lassen. Eine Lektion vielleicht, die wir da lernen können, die hat nämlich Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Mit einem Brief, der eigentlich dazu gedacht war, sich zu bedanken für eine finanzielle Unterstützung. Und der Brief ist ein bisschen ausführlicher geworden. Und da haben wir jetzt in Philipper im Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Da schreibt Paulus, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, also dieses Danke. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen. Und jetzt kann man natürlich schon sagen, ja, das ist der Paulus, wenn der sich damit begnügt, ich tue es nicht. Das ist auch richtig. Denn jeder Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche und auch seinen eigenen Mangel. Und wenn ich jetzt mal hier meine Messlatte nehme, dann ist es so, dass ich ein anderes Level habe wie du, was vielleicht den Luxus angeht, wenn man dann ein Hotel bucht. Gestern mit meinen Freundinnen haben wir es von den Hüttentouren gehabt. Also so ein Matratzenlager, das ist schon der Hit. Ob man dann morgens ausgeschlafen ist, wir haben uns überlegt, also so ein Zimmer halt, wo man seine Ruhe hat, hängen wir jetzt die Latte höher als noch vor 10 Jahren? Ne? Wo lässt du dich genügen? Also es ist immer wieder relativ, was ist dem Einzelnen wichtig? Aber mal drüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht, um zu einer Zufriedenheit zu kommen. Denn ich behaupte mal, so diese Mangelerfahrung, die hat ja was mit einem Frust zu tun. Oder wer ist schon zufrieden, wenn es ihm an irgendetwas mangelt? Und mein Wunsch wäre jetzt zu sagen, also wenn ich jetzt sagen kann, ich habe keinen Mangel, dass ich damit zufrieden bin. Deshalb sagt Paulus hier, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Genügen steht hier in der Bibel autark. Autark bedeutet eigenmächtig oder selbstbestimmt. Wo finden wir in unserem Leben, dass wir von autarkem Leben spricht. Die einen, die sagen, ich habe einen Gemüsegarten und ich bin autark, ich muss nicht mehr einkaufen gehen. Also unabhängig von irgendwelchen Produkten, die da der Supermarkt bietet. Die anderen sagen, ich bin autark im Bereich Energie. Also ich habe mein Dach voll Solar, vielleicht noch ein Windrad im Garten. Ich bin autark, was die Strompreise betrifft. Das bedeutet autark, also ich brauche die anderen nicht. Ich bin von äußeren Umständen unabhängig. Und dieses Wort verwendet jetzt Paulus hier, ich bin autark. Ich bin unabhängig. Strom hat er noch nicht gekannt. Aber er hat es dann so definiert, und es sagen die anderen Übersetzungen dann, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Oder ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wie es mir auch geht. Oder ich habe gelernt, in jeder Lage allein zurechtzukommen. Das sagt Paulus, und also ich würde das gern beherrschen. Ich muss gleich sagen, ich kann es noch nicht. Deshalb habe ich mich mit dem beschäftigt. Deshalb waren wir auch in der Kleingruppe mit unterwegs, weil ich merke, also da ist noch Luft nach oben. Ich kann nur nicht sagen, ach, das juckt mich jetzt nicht so arg. Nee, ich merke, ich hätte da gern was. Ich empfinde es nicht als genug, aber wie kriege ich trotzdem eine Zufriedenheit hin? Deshalb mal mit Paulus zu lernen. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Jetzt geht es da nicht drum, satt sein und hungern. Bei mir ist Frühstück jetzt schon lange her. Es irgendwie knurrt langsam der Magen, sondern da geht es ein bisschen um einen größeren Hunger, ja, dass man nicht weiß, wie man die Familie morgen satt kriegt. Da gibt es genug Länder in der Welt, wo das tatsächlich das Problem ist. Wir wissen nicht, wie wir nächste Woche satt werden. Wir haben eher das andere Problem, dass wir nicht wissen, wie wir unser Gewicht halten. Aber Paulus sagt jetzt hier, ich habe beides gelernt. Und ich meine, bei diesem Genügen lassen ist wichtig, dass wir das voneinander abkoppeln. Dass wir sagen, unsere Zufriedenheit, unser Maß, bin ich jetzt, brauche ich noch mehr? Dass wir das nicht davon abhängig machen, ob ich wenig einkaufen kann oder viel. Ja? Wir definieren jetzt, was ist genug? Also wenn ihr beim Lidl da vorbeigeht, wann ist euer Einkauf genug? Wenn die Tasche voll ist? Oder reicht's, wenn man gerade noch einen Apfel hat oder so? Wann definierst du genug? Das sieht jeder anders. Und da müssen wir sagen, ja, manchmal ist in unserem Leben einfach die Tasche zu klein, das Geld zu wenig, dass wir die Tasche voll kaufen könnten. Aber wenn ich jetzt meine Zufriedenheit an dem festmache, dann bin ich tatsächlich so, kriege ich dann meine Wünsche erfüllt, bin ich zufrieden. Kann ich es mir nicht leisten, jetzt kommt das Experiment, keine Ahnung, was passiert. Wenn ich da meine Wünsche festmache, ja, dann klappt es mit der Zufriedenheit nie. Also habe ich mir überlegt, ob Paulus vielleicht meint, ich darf meine Zufriedenheit da nicht festmachen. Und das ist genau das, glaube ich, das die Schwierigkeit, wenn du mir sagst, ich muss das haben. Es nicht an Gütern festzumachen, sondern zu sagen, meine Zufriedenheit hat eine andere Dimension vielleicht. Meine Zufriedenheit hängt nicht an Gütern, sondern vielleicht mehr an Personen. Und mir fiel da ein, diese Geschichte von Weinsberg. Es war im November 1140. Da Weinsberg bei Heilbronn, kennt ihr diesen Berg mit dieser Burg drauf? Da rückte der Stauferkönig Konrad III. An, belagerte die Burg ein paar Wochen lang und war dann auch erfolgreich und siegreich. Und dann berichtet die Kölner Königschronik, dass der König den Frauen die Erlaubnis gab, aus der belagerten Stadt fliehen zu können. Freier Abzug und sie durften so viel mitnehmen, wie sie tragen können. So, und jetzt, wenn du aus deinem Haushalt das mitnehmen dürftest, was du tragen kannst. Also, erstmal würde ich sagen, ich nehme nicht nur mein kleines Gepäck, sondern ich suche mir die größte Tasche, die ich noch irgendwie tragen kann. So gehen wir übrigens auch in Urlaub. Wenn ich Flugreise buche und mein Koffer hat 20 Kilo, habe ich immer genau 20 Kilo. So viel ich eben nehmen kann, so viel ich tragen kann. Jetzt weiß ich nicht, wie viel man tragen kann. Ich war mal auf einer Hüttentour, da hatte ich auf dem Rücken 16 Kilo. Viel zu viel, eine Woche lang rumzuschleifen. Jetzt die Frauen in diesem Dilemma. Welche Tasche ist die größte? Was kann ich alles mitnehmen? Was wäre dir wichtig einzupacken? Und die Frauen, sie sind nicht an den Gütern gehängt, sondern an der Beziehung zu ihren Männern. Und das Bild hätte ich jetzt gern gesehen. Die Frauen haben nämlich gesagt, lass den ganzen Krempel da, ich nehme meinen Mann. Und dann haben die Frauen ihre Männer aus der Stadt getragen. Sie durften ja so viel mitnehmen, wie sie tragen konnten. Und deshalb heißt jetzt diese Burg Weibertreu. Weil die treuen Weiber, Frauen, ihre Männer mitgenommen haben. Und ich habe gedacht, ja, Zufriedenheit hängt nicht an Gütern. Zufriedenheit hängt in erster Linie mal an Beziehung. Was nützt dir dein ganzer Krempel? Zufriedenheit hängt an Beziehungen. Und ich ahne, dass Paulus so ähnlich gedacht hat. Denn im Vers 13, da sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also vermag, das heißt hier so viel wie ich bin fähig, ich kann, ich bin stark. Da geht es jetzt nicht ums Einkaufen, aber da geht es jetzt um diese Lebensgestaltung, ja? Habe ich genug Energie? Kann ich genug Karriere machen? Da sagt jetzt Paulus, ich bin fähig, ich kann, ich bin stark. Oder andere Bibelübersetzungen als Luther, die sagen, ich bin allem gewachsen, ich kann alles bewältigen. Und ich dachte mir, Mensch, wenn ich das sagen könnte. Also wenn ich heute nach dem Gottesdienst hier rausgehe und sage, ich vermag alles. Was kommt nächste Woche auf dich zu? Gell, Schule geht wieder los. Die nächste Arbeit, die hockt einem schon wieder im Genick. Du weißt, du musst nächste Woche beim Chef irgendwelche Zahlen abliefern. Du weißt, eigentlich hast du gar keine Energie. Gerade aus dem Urlaub zurück. Wie ist das nach dem Urlaub, vor dem Urlaub? Also irgendwie werden wir schon wieder urlaubsreif, sobald die Rückreise vorbei ist. Und dann zu sagen, ich vermag alles, der mich mächtig macht. Also die Erfahrung, die Paulus hier hat, ist ja eine Erfahrung und kein Wunsch. Der hat gesagt, ich vermag das. Also ich würde es gern können. Ich vermag alles. Und dann ist nämlich hier das Wichtige darauf zu achten, dass Paulus sagt, ich vermag alles durch den. Und ich habe jetzt da das Kreuz gemacht. Manche Übersetzungen sagen dann gleich, ich vermag alles durch Christus. Jo, Paulus war einer, der mit Jesus unterwegs war. Und der mit Jesus unterwegs war, nicht nur jetzt, wenn er da irgendwo in der Synagoge war und dann mal Gottesdienst gefeiert hat und Lobpreis und so, sondern dass er Jesus auch im Leben mit hatte. Und irgendwie Jesus auch geschafft hat, mit reinzunehmen. Vielleicht die einfachste Sache, wie man Jesus ins Leben reinnehmen kann, in eine Herausforderung, dass man sagt, Herr, ich kann nicht, aber du kannst. Und vielleicht kann ich es durch dich tun. Ich vermag alles durch den. Und Paulus war da halt Christus-zentriert. Dass er immer gesagt hat, ich muss gucken, dass ich Jesus finde, dass ich ihn mit reinnehme, dass ich mich nicht auf das konzentriere, was ich nicht habe. Also wir könnten tatsächlich, wenn ihr nachher irgendwo heute Mittag bei jemandem auf der Terrasse hockt oder so, man kann sich stundenlang unterhalten, was man, wo man Mangelgefühle hat und die auch sind, keine Frage. Aber das hilft doch nicht nächste Woche, frischer, kräftiger durchs Leben zu gehen. Ich vermag alles durch den, weil jetzt dieser Jesus verspricht, uns Kraft zu geben. Paulus sagt, der mich mächtig macht, ich finde es mächtig ist so Macht, aber vielleicht kann man auch sagen, der mich stark macht, der mich kräftigt. Und jetzt nimm mal das Versprechen mit, dass Jesus dir sagt, ich mach dich stark. Ich kräftige dich nächste Woche. Da, wo du hinkommst, in deine Situation, dass Jesus da sagt, ich gebe dir meine Kraft. Und in der Bibel steht hier dieses Verb, stark machen, in einer Zeitform, wo eine wiederholte Handlung beschreibt. Also das nicht heißt, so einmal so eine Bombole und dann hat man wieder einen Energieriegel, sondern Jesus sagt, ich mach dich stark immer wieder. So wie wir immer wieder essen müssen, immer wieder trinken müssen. Und ich meine, dass Paulus hier diese Fürsorge Gottes schon erfahren hat und er deshalb darauf vertrauen kann, dass es auch in Zukunft gilt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung bei allem, habe ich genug oder habe ich nicht genug, das zu üben, darum zu ringen, Gott zu vertrauen, weil Gott nicht nur die Dinge schenkt, die wir für das natürliche Leben brauchen, sondern auch für den inneren Menschen. Und ich habe jetzt mal diese Messlatte getrennt. Dieses Genugsein von dem, was wir tatsächlich haben. Weil die Zufriedenheit da dran hängt. Und nicht am anderen, habe ich das mal vorne dran gestellt. Und will jetzt noch geschwind unsere Taschengrößen anschauen. Denn um das geht es ja jetzt letztlich hier auch. Dass er sagt, ich kann wenig haben oder ich kann viel haben. Unabhängig vom Lebensstandard zu sein, und ich meine, an keinem Mangel zu leiden, das macht sich nicht fest an dem, was uns zur Verfügung steht, sondern an dem, was wir in unseren Lebenslagen und im Umgang damit gelernt haben. Also, mein Glück ist nicht, dass ich sage, ich habe heute die große Tasche ergattert, sondern heute habe ich dieses und das genieße ich. Schönen Urlaub, chillige Arbeit, freundliche Kollegen und Chef. Heute habe ich es gut in meinem Leben, dann genieße ich das. Und dann zu sagen, aber in diesen Lebenslagen, wenn es halt jetzt mal gerade ein bisschen weniger ist, dass ich sage, dann muss ich eben lernen, mit weniger auszukommen. Um es jetzt mal mit der Reise zu sagen, reist mal mit einem kleinen Gepäck. Also Urlaub, alles gut, nehme 20 Kilo mit im Koffer, könnt ihr gerne aufgeben, seid froh, wenn ihr nicht tragen müsst. Ich mache es manchmal als Sport, mit kleinem Gepäck zu reisen. Meine nächste Reise, oder wir waren unterwegs eine Woche, nur mit Handgepäck. Rucksack, das reicht völlig. Hast lange nicht so viel zu waschen, wenn du heimkommst. Lern's mal mit kleinem Gepäck unterwegs zu sein. Es geht. Es geht. Aber im Leben auch zu lernen, jetzt hast du eben ein fettes Gehalt und ein anderes Mal vielleicht nicht. Ich glaube, wir können nicht dieses vergleichen, der andere hat mehr. Das hilft mir nichts. Ich muss lernen, mit dem zurechtzukommen, was ich habe und mich nicht verrückt machen zu lassen. Und da kommt jetzt, was Jochen vorher gesagt hat, was wir alles haben sollten. Ach, die eine, die hätte gern die neueste Technik, die andere das neueste Auto, die nächsten die neuen Klamotten. Jeder wird ja da an einem anderen Punkt getriggert, will ich mal sagen. Und das Ding ist, vom Überfluss zum Überdruss. Denn Überfluss heißt ja nicht automatisch zufrieden zu sein. Und wisst ihr was? Ich gemerkt habe bei der Vorbereitung, das ist nicht das aktuelle Thema. Dieses Thema gab es schon vor Christus. Dass da nämlich aus so einem Lebensgenuss und aller Raffinesse tatsächlich so eine Gier entstanden ist, Überdruss. Und schon am Ende der Antike, da haben manche Menschen einen Weg gesucht, mit diesem Überdruss und diesem alles zu viel und dieser Gier umzugehen. Das ist schon vor 2000 Jahren. Also wir gehen ja heute dann einkaufen, gehe ich ins Kaufland, willst einen Joghurt, da bist du ja schon mal überfordert. Wenn da 50 Angebote sind, welches soll ich denn auch nehmen? Und wenn es dann noch ein Schnäppchen gibt, dann wird es noch schlimmer. Was soll ich denn jetzt auch nehmen oder was nicht? Überdruss. Viel haben ist gut, aber der Überdruss ist manchmal nicht weit. Und dann kommt dieses goldene Hamsterrad, nämlich eben höher, weiter, schneller. Ja, freilich. Davon lebt unsere Gesellschaft. Wachstum, mehr, immer mehr. Aber das kostet. Das kostet Zufriedenheit und Nerven. Auch in der Schule, also gell, besser. Ist gut noch gut genug? Fragezeichen. Ich weiß, das sehen Eltern und Schüler unterschiedlich. Überlegt mal, ist gut gut genug? Die anderen können überlegen, wenn sie ihren Haushalt putzen, ist sauber gut genug? Immer, wisst ihr, diese Steigerung, ja, so kommt man zu was, keine Frage. Aber manchmal knechtet es uns auch. Und manchmal steigt man auch selber in dieses Hamsterrad ein. Höher, schneller, weiter. Und Arthur Schopenhauer, der hat gesagt, die Quelle unserer Unzufriedenheit liegt in unserem stets erneuten Versuchen, den Faktor der Ansprüche in die Höhe zu schieben. Ja? Eigentlich hat mir das immer schon gereicht und dann irgendwann wird das Täschle ein bisschen größer und ein bisschen größer und irgendwann merke ich, ja, jetzt ist es so groß und so schwer, jetzt knechtet es mich. Wann ist der Zeitpunkt auszusteigen? Oder kennt ihr das Märchen von den Gebrüder Grimm, der Fischer und seine Frau? Der Fischer, der hat geangelt und hat einen Butt gefangen. Das war irgendwie so ein Zauberfisch. Und er hat gesagt, also wenn du mich freilässt, erfülle ich dir einen Wunsch. Und dann sagt der Fischer, ich gehe mal nach Hause und frage meine Frau. Also das heißt jetzt nicht, dass er eure Frau nicht fragt. Also er geht heim und sagt, also meine Frau, die sagt, die kleine Hütte, die ist komfortabel, was anders, ein bisschen größeres Haus bitte. Okay. Der Fischer kommt, wir hätten gerne ein größeres Haus. Bing, steht da. Genug. Nächstens steht der Fischer wieder da und sagt, meine Frau, die hat gemeint, so eine Villa mit Garten wäre auch nicht schlecht, Gärtner gleich dabei. Okay, bing, steht da. Ja, und dann geht's halt so weiter. Irgendwann kommt sie und sagt, meine Frau hätte gerne ein Schloss. Bing, steht da. Ja, und jetzt kommt dann irgendwann der Fischer und sagt, und jetzt hätte sie noch gern ein Königreich dazu. Und dann macht der Butt, bang, und dann hockt sie wieder in ihrer Hütte. Das waren Gebrüder Grimm übrigens schon vor 300 Jahren fast. Mehr. Das ist einfach in uns Menschen drin. Deshalb ist das auch ein Thema in der Bibel, war schon immer größer, schneller, weiter. Es ist nicht dein Glück, das davon abhängt. Schieb's nicht dauernd in die Höhe. Und deshalb, sagt Paulus, ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen. Und jetzt kommt hier diese Lösung, Askese. Also das war damals bei den Griechen dann auch, dass man gesagt hat, wenn ich da nicht immer mitmachen will und diesen Druck nicht, dann steige ich da aus, dann mache ich gar nicht mit. Wir verstehen Askese, dann tue ich es gar nicht. Hat ein bisschen was auch mit Fasten zu tun. Wer vielleicht bei euch an Ostern dieses 7 Wochen ohne macht oder mal ein Jahr ohne Süßigkeiten oder ohne Alkohol oder was weiß ich. Das ist so auch so eine ähnliche Idee, dass man sagt, ey, ich lasse mich von dem nicht knechten. Ich versuche mal, ob ich davon abhängig bin und jetzt lasse ich es ganz. So war die Idee damals, dass man gesagt hat, ich lasse alles. Aber Askese heißt eigentlich üben. Nicht nur ganz einfach, um der Sache wegzulassen, sondern sage ich will es einfach mal üben, mich auf was Wichtigeres, auf was anderes zu konzentrieren. Askese oder Verzicht, Fasten in der Bibel heißt nie, um Gott irgendwas verdienen zu wollen, sondern frei zu werden. Zu sagen, es darf mich nicht knechten, ich will frei sein für was anderes. Deshalb üben. Und dann hat der Asket damals gesagt, jawohl, wisst ihr was, ich bin da nicht abhängig davon, von diesen Shoppingtouren, ich verzichte ganz. Das bringt eine Freiheit. Ich verzichte ganz. Das ist Askese. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich kann beides. Ich muss nicht auf alles verzichten. Ich kann beides. Ich kann mit beidem zufrieden sein, wenn ich wenig habe und wenn ich viel habe. Und ich kenne das mit, ich kann beides. Ich habe mal eine Freundin, Missionarin in Malawi besucht. Und da ist es mit dem Alkohol einfach ein Problem, dass die Männer, was sie verkauft haben, das Zeug sofort in Alkohol umsetzen und dann für die Familie nichts mehr übrig bleibt. Das war auch immer das Problem in den Gemeinden, dass eben dieses Maß nicht einzuhalten war. Und dann kamen die Baptistengemeinden her und haben gesagt, ich glaube, es ist eher in Gottes Sinn, wenn ihr für eure Familien sorgt, wie dass ihr euer Geld versauft. Deshalb trinkt nichts mehr. Wenn du nicht in Maßen machen kannst, dann lass es. Und deshalb die mussten als Missionare tatsächlich unterschreiben, in der Zusammenarbeit mit dieser Kirche, dass sie nichts trinken. Askese. Um der Freiheit willen, um der Familien willen. Jetzt Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann es lassen und ich kann es aber auch im rechten Maß genießen. Und deshalb diese Freiheit von Paulus, ich kann beides. Und ich würde sagen, erst der wirklich freie Mensch, das zeigt sich da, wenn er eben beides kann. Ja, bei beidem genügt sein, mal drauf zu verzichten. Und Paulus sagt, ich habe es gelernt. Scheint mir lernbar zu sein, nämlich diesen Unterschied zu machen, was ich brauche und was ich will. Das kann man sich manchmal überlegen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Also, es wird die Latte, die Liste ein bisschen kleiner werden. Um was will ich? Die sind ein bisschen Unterschiede da. Oder, wie Seneca, auch ein Philosoph, gesagt hat, eines aber kann man, das nicht zu begehren, was man nicht hat, und heiteren Sinnes das genießen, was man hat. Wie heutzutage sagt, ist das Glas halb voll, halb leer. Genieß das Volle und das andere nimm nicht so wichtig. Das zu lernen, was ich brauche und was ich will. Und ich habe jetzt nochmal eine Fischergeschichte, eine Parabel von Heinrich Böll. Vielleicht haben wir die sogar mal im Deutsch irgendwie machen müssen. Da war es in einem kleinen Fischerdorf, da lag ein ärmlich gekleideter Fischer in seinem Boot und döste so vor sich hin. Kommt ein reicher Tourist, bietet ihm eine Zigarette an, macht ein Bildle und sagt, ja, bist du heute zufrieden mit deinem Fang? Und der Fischer sagt, ja. Und dann sagt der Tourist, also wenn du jetzt nochmal rausfahren würdest und Fische fangen, dann könntest du viel mehr verdienen. Und dann könntest du Karriere machen. Und dann könntest du nochmal ein zweites Boot dazu holen. Und dann könntest du nochmal eine Mannschaft dazu holen. Und dann unterbricht der Fischer und sagt, ja, und was ist das Ganze? Ja, und dann hast du irgendwann mal so viel, wofür dich arbeiten, dass du am Strand sitzen kannst und den Vögeln zuschauen. Und der Fischer sagt, hab ich schon. Was brauche ich? Was will ich? Also unsere Gesellschaft macht uns schon was vor, was wir haben wollen sollen. Davon lebt unsere Konsumgesellschaft, unsere Wirtschaft. Mehr, mehr, mehr. Und noch ganz kurz zwei biblische Empfehlungen, weil das immer das Thema der Menschen war. Lukas 12, da heißt es, seht zu und hütet euch vor Habgier. Es ist eine Gier. Und wenn ich das habe, also das Konto ist nie voll genug, der Kleiderschrank ist nie voll genug, immer mehr haben zu wollen, dass es die Zeit, die Fülle der Angebote war noch nie so groß, behaupte ich, und unsere Sinne wurden noch nie so massiv gereizt. Kannst mal einmal Nachrichten hören, ohne vorher eine Werbung. Das heißt immer, hallo, mehr, mehr, mehr. Und zu sagen, hütet euch vor der Habgier. Nein, du brauchst nicht alles. Und das Gegenteil von Habgier ist Genügsamkeit. Und da ist im 1. Timotheusbrief eine Empfehlung. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Immer noch nicht zufrieden sind. Auf diese Weise nimmt die Begierde nie ein Ende und ist eine ständige Quelle der Schwierigkeiten. Das einzige Gegenmittel ist Genügsamkeit. Mal sagen, es ist genug. Das wäre doch was. Genug, Mangel, Genügsamkeit. Vielleicht mal sich überlegen, punktuell mit weniger zufrieden zu sein, sich zufrieden zu geben, wie man sich eigentlich leisten könnte. Ja, ich könnte mir noch 5 neue Schuhe kaufen. Also gerne bei Matter. Aber genügsam. Wer genügsam lebt, konzentriert sich auf das Leben selbst und weniger auf Besitz, Reichtum und Prestige. Und ich glaube, da gewinnen wir eine ganz große innere Freiheit. Dass es mir dient und nicht, dass ich dem anderen diene. Und so verstehe ich Paulus: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der mir vielleicht auch hilft, dass mir Jesus hilft, meine Prioritäten richtig zu sortieren, auch hilft, zu wahrzunehmen, wann ist es genug. Ihr könntet auch mal mit Jesus da ins Gespräch gehen: Herr, zeig mir, wann genug ist. Wann habe ich genug gearbeitet? Wann habe ich genug gelernt? Wann habe ich genug geputzt? Wann habe ich genug eingekauft? Könnte man mit seinem Herrn mal überlegen, damit es gelingt, damit wir in Freiheit leben können. Genug. Und da das nicht an Besitz hängt, sondern an der Beziehung, ist mir noch dieses eine eingefallen zum Mangeln aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da taucht es, ist genauso rätselhaft für mich, mir wird nichts mangeln. Aber da ist die Erfahrung von David hier jetzt, da ist dieser Hirte und er versorgt mich. Auch wenn ich Mangel empfinde manchmal, er wird mich trotzdem versorgen. Und das möchte ich euch einfach als Zuspruch geben, wo du hinkommst nächste Woche. Er wird dich versorgen. Nicht mit all deinen Wünschen, aber mit all dem, was du zum Leben brauchst. Der Herr ist mein Hirte. Das mal zu sagen. Und diese Ressource, dass Jesus uns dazu Kraft gibt, in Anspruch zu nehmen. Das, glaube ich, ist der Schlüssel an der ganzen Geschichte. Ich bin hin und her gerissen. Mit all dem, was mir nächste Woche begegnet, ist überhaupt keine Frage. Aber zu sagen, der Herr ist mein Hirte, diese Ressource mit hineinzunehmen, auch in euren Mangel. Und das mal dann zu beten, bebeten vielleicht: Herr, wie soll ich sehen und wie kann ich es lernen? Das wünsche ich euch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns Kraft gibst, in dieser Welt uns zurechtzufinden. In dem, wo uns gesagt wird, höher, schneller, weiter, wo uns eingeredet wird, es genügt nicht, wir genügen nicht, da mach uns frei. Herr, mach uns frei zu einem Leben in Zufriedenheit. Zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, uns dran zu freuen. Und bitte hilf uns, das andere auszuhalten, wo es scheinbar zu wenig ist. Danke, dass wir Lernende sein dürfen. Danke, dass wir das miteinander lernen dürfen. Und danke, dass wir uns da auch gegenseitig helfen dürfen. Wir bitten dich für alle die in dieser Welt, die tatsächlich Hunger haben, denen es an Beziehungen mangelt, an Perspektiven, auch am Frieden. Herr, und bewahr uns davor, dass wir auf unserem hohen Niveau jammern und die übersehen, die noch weniger haben. Mach uns auch bereit zu teilen, weil es doch für alle reicht. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und den Segen, den gibt's immer in der Fülle. Da hat man nie genug davon. Den darf ich euch jetzt mitgeben. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Das war jetzt nicht richtig. Man hat immer genug vom Segen, weil das immer die Fülle ist.